Sag bloß! Der Schwäbische Alb-Podcast. Das Magazin Alblust und Schwäbischer Albtourismus nehmen Sie mit auf eine Reise über die Alb.
Herzlich willkommen bei Sag bloß, dem Schwäbischer Alb-Podcast. Im Studio begrüßen Sie zwei Moderatoren. Ich bin Iris Goldack vom Reutlinger Generalanzeiger und dem Magazin Alblust und bei mir ist
Walter Knittel vom Donaubergland für den Schwäbischen Albtourismus.
Wir laden uns jedes Mal besondere Gäste ein, mit denen wir Sie, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, mit in unsere Heimat, die Schwäbische Alb, nehmen wollen. Bring uns auf die Spur, Walter.
Ja, unser heutiger Gast ist sowas wie ein ungekrönter König der Schwäbischen Alb. Er hat praktisch ein eigenes Imperium geschaffen, nachdem er in der Jugend von seiner ersten Freundin, vermutlich einer guten Fee, wachgeküsst worden ist und dann das tägliche Brot auf der Alb wieder auf seine wahren Wurzeln zurückgeführt hat. Wir klären mit ihm in dieser Folge, wie es dazu kam, aber auch, wie man aus einem kleinen Handwerksbetrieb ein erfolgreiches Unternehmen auf der Alb machen kann und warum das ganz viel mit den Tugenden eines echten Elblers zu tun hat.
Mit uns im Studio ist heute Heinrich Beck, den fast niemand so nennt, genannt Heiner, der Bäcker Beck, ohne den es auf der Schwäbischen Alb heute vermutlich keinen Dinkel und so manch anderes Getreide mehr gäbe. Wir, Walter und ich, kennen dich schon seit Jahren und es wäre komisch, wenn wir uns jetzt hier nicht duzen würden. Hallo Heiner.
Hallo miteinander.
Dein Unternehmen ist in Römerstein-Böhringen im Landkreis Reutlingen angesiedelt. Dort lebst du auch mit deiner Familie, sowohl deine Frau wie eure drei erwachsenen Töchter und ein Schwiegersohn unterstützen dich im Unternehmen.
Heiner, zwei Fragen zum Einstieg. Bist du Elbler oder Reichschmeckter?
100% Elbler.
Wir produzieren mit dir diese Folge um 9 Uhr. Warum war dir das eigentlich schon zu spät?
Ja, weil da bist du das erste Mal miet als Big. Und dann schwächelst du dann einmal. Und deshalb habe ich eigentlich gedacht, wir könnten das morgen zum 6 Uhr machen. Dann hätte ich ja einmal den schönen Sonnenaufgang auf der Alb gesehen. Und nicht immer bloß der Untergang.
Wäre nicht meine Zeit gewesen. Walter, deine?
Gerade so.
Lass uns in das Gespräch einsteigen mit der Rubrik Blitzschnell. Ja. Dazu haben wir für dich ein paar Wortpaare, die dem Prinzip Entweder-Oder folgen. Das läuft im Wechsel mit Walter. Bist du bereit, Heiner?
Ich bin bereit.
Wurstwecker oder Gsellsbrot?
Beides die jeweilige Tageszeit.
Bier oder Wein?
Wein. Sorry, die Brauerei auf der Alb.
Bauernbrot oder Vollkornbrot?
Ein Bauernbrot.
VfB Stuttgart oder FC Heidenheim?
VfB Stuttgart und ich leite mit dem FC Heidenheim.
Das hat er schön gesagt. Schaffe oder Schwätze?
Schaffe.
Heiner, Brezel und Alb gehören zusammen. Du weißt sicher, woher sie stammt, die Brezel.
Logisch, die kommt von meinem Heimatort Bad Urach. Und nächstes Jahr feiern wir 550-jähriger Geburtstag.
Wow. Wir haben mit dem Dinkelfahrer, glaube ich, nicht übertrieben, oder? Den es ohne dich auf der Alb vermutlich nicht geben würde. Und was war der Auslöser dafür?
Ja, als junger Kerl hast du mal gelernt, du brauchst Ziele und Visionen. Und 1991 habe ich den Betrieb von meinem Vater übernommen. Und damals wollte ich einfach anders sein wie die anderen. Und wir haben immer schon Dinkel verarbeitet bei uns im Betrieb. Mein Vater als natürliches Konservierungsmittel. Aber man hat dort auch schon die erste Allergikerkette und eine Freundin von mir. Die hat im Grunde nochmal Weizenallergie gehabt und hat nur reiner Dinkel essen können. Und wir haben im ersten Jahr meiner Selbstständigkeit ist uns im Grunde nochmal der Dinkel ausgegangen. Dann hat man da recherchiert und dann hat man gesagt, man ist auf der Alb und der Dinkel, sei Heimat, ist die Schwäbische Alb. Man hat ihn einfach vergessen, weil man im Grunde nochmal alles rationalisiert hat. Und das hat von mir einen richtigen Ruck gegeben und wir haben dann im Grunde auf der Schwäbischen Alb 1991 gleich wieder Dinkel anbaut. Und es ist in Zwischenzeit eine Erfolgsgeschichte.
Mhm. Jo, und zu deiner Freundin, ist die jetzt bliebe oder wer ist denn gegangen? Die Freundin oder der Teug?
Der Teug ist die Freundin ist gegangen, der Teug läuft noch.
Mit der Erfahrung wolltest du Gewissheit haben, woher euer Getreide kommt. Und du hast nach Landwirten gesucht, Verträge abgeschlossen. Seit 2001 produzierst du ausschließlich mit regionalem Getreide. 10 Jahre später, seit 2011, nur noch in Bioqualität.
Das stimmt.
Wie wichtig sind die Geschäftspartner? Und ja, also Alpkräuter gehört, glaube ich, auch noch dazu. Du hast vorher sogar von Honig erzählt, ja, den du kriegst, ne? Alles vertraglich wahrscheinlich geregelt mit den Landwirten. Wie wichtig sind die Geschäftspartner für den Erfolg von deinem Unternehmen und für die Qualität deiner Produkte?
Das ist sehr wichtig. Und zwar ist die Schwäbische Alb nicht nur, haben wir nicht nur Burgen und Wanderwege, schöne Sache, sondern wir haben hier sehr, sehr viele Geschichten vom Lebensmittel. Und diese Geschichten muss man erzählen, muss man austragen. Bei uns kommt jedes Jahr was dazu. Zum Beispiel im Moment arbeiten wir mit der Ziegelhütte zusammen. Wir machen den Quark, weil ich einen besonderen Quark möchte. Ich möchte einfach einen Quark, der mir schmeckt. Das geht jetzt aber schon 6-8 Wochen. Wir treffen uns nachher wieder und dann werden wir wieder über den Quark reden. Und deshalb ist es auch für mich wichtig, dass ich da Partner habe, die mir auf hochwertige Lebensmittel Wert legen. Und die Schwäbische Alb hat es. Mhm. Wir haben wunderbare Metzger, wir haben Brauereien, wir haben Linse, da, wir haben Biobetriebe und. Das ist einfach herrlich, was wir alles hier auf der Schwäbischen Alb hin und mit was wir hier zusammenarbeiten können. Wir haben meinen Milchviehbetrieb, wir haben zum Beispiel nur die Milch vom Landwirt, wir haben kein Gramm Milchpulver bei uns im Betrieb. Und in Beckebeck sei Philosophie ist die einfach, das Wichtigste ist zuerst mal, es muss schmecken, aus der Heimat kommen und wenn es bio ist, ist super.
Ja, ja.
Aber ihr habt ja jetzt mittlerweile über 20 Filialen über die halbe Alb oder fast die ganze Alb, wenn man so will. Funktioniert es dann, wenn man ausschließlich regionale Rohstoffe verwenden will? Gibt es da keine Engpässe?
Also wir machen das jetzt seit 35 Jahren und ich muss sagen, es funktioniert. Wir haben mal das oder andere Mal immer gewisse Produkte einen Engpass, aber dann setzen wir das auch aus. Zum Beispiel im Moment mit unserem Einkorn. Wir nehmen im Moment noch das Einkornbrot. Das wird es jetzt vielleicht noch 3-4 Wochen geben. Dann ist der Einkorn aus. Wir haben aber für nächstes Jahr schon wieder vorgesorgt, dass wir mehr anbauen. Also wir machen das dann schon authentisch und ehrlich. Mhm. Was mir auch noch schön wichtig ist, wir schaffen und schwätzen nicht. Und genauso ist es so, wir haben mit unseren Partnern keine Verträge, sondern wir machen es nur per Handschlag. Und wir gehen mit den Leuten im Grunde genommen rausgegangen in die Öffentlichkeit und ich kann mir das halt gar nicht erlauben, irgendwo anders her meine Eier zu bekommen, wie von meinen 3 Hühnerhöfen, da? Weil die bringen mir jede Woche die Eier. So, und die sind bei mir im Lager. Da? Und wenn die was anders sehen, dann wäre was los.
Ja, und wie viele Eier brauchen wir denn so in der Tag?
Oh, das ist unterschiedlich, je nach Jahreszeit. Im Moment haben wir so um die 30.000 Eier in der Woche.
Da musst du ein paar Hühner anstellen. Dafür.
Richtig, dann ist mir halt auch wichtig, wir schlagen die noch auf und ja, wir haben die jetzt von 3 Hühnerfarmen. Das tut meine Karin vom Eichberghof, tut das im Grunde genommen für mich alles koordinieren, weil wenn die einfach nicht kann oder sonst was, dann kommen dann im Grunde genommen andere, springen dann ein und das ist einfach dann auch immer super. Ja. Das ist wie mit der Stadt Metzingen, haben wir unsere Äpfel her. Letztes Jahr hat Stadt Metzingen keine Äpfel gehabt, dann haben wir sie halt dann vom Bodensee, aber vom Betrieb, der im Grunde genommen die gleiche Philosophie hat wie mir und wir kennen den Betrieb und das ist einfach dann Partnerschaft.
Aber dann ist Beschaffung schon ein großes Thema. Heiner, das eine ist ja das Korn anzubauen, aber das muss ja vermahlen und gemahlen werden, so wie du es brauchst für die ganzen Backwaren. Mhm. Kann es sein, dass die eine oder andere Mühle, weil du das ja auch die regionalen Mühlen belegst, über die Bäckerbeck ihr Überleben sichert?
Also so weit möchte ich jetzt mal nicht gehen, aber unsere Böhringer Mühle, da machen wir, glaube ich, 70% vom Umsatz in der Mühle.
Wow.
Und die sind sicherlich froh, dass sie den Bäcker wegkennen. Und dann haben wir noch unsere Stölzer Mühle von Bad Wurzach, die wo wir als Partner da auch ganz klar brauchen, weil in der Zwischenzeit müssen über 40 Landwirte mal irgendwas anbauen von der Bäcker weg oder was machen. Und da müssen wir uns halt jetzt auch ein bisschen ausbreiten durch das Klima, was wir im Moment haben und durch die Wetterkapriole. Sind wir froh, dass wir jetzt auch 5 Landwirte vom Oberland hin, wo uns Weizen anbauen. Und ja, und durch die Stölzermühle in Bad Wurzach ist das einfach dann auch gesichert.
Okay, es gibt ja noch andere Kapriolen, gell, Walter?
Ja klar, wenn du jetzt mit Landwirten zusammenarbeitest und die jetzt aufgrund von steigenden Preisen, Treibstoff und Düngemittel, was wir jetzt haben, die Preise kurzfristig erhöhen müssen. Wie macht ihr das oder wie wirkt sich das aus?
wir sitzen zusammen und schwätzen für dich aus. Und dann wird es entschieden, weil sie kriegen heute schon einen fairen Preis, weil ich an meine Landwirte 1991 dann beibracht, wie man kalkulieren tut. Und das ist ja heute bei uns ein Problem, dass die Bauern das nicht mehr lernen, wie man kalkulieren tut, sondern die gucken, wo sie im Grunde genommen ihre Zuschüsse herbringen. Und deshalb ist mir es wichtig, ich habe damals meine Bauern gefragt, was braucht er? Da sind alle Preise aufgerufen worden, von bis. Dann habe ich gesagt, jetzt hocken wir mal nach, indem wir mal kalkulieren. Und das machen wir heute noch so. Und das ist im Grunde genommen eine ganz faire Geschichte. Und wenn heute da irgendwie mit dem Preis, mit der Energie was ist, dann sitzen wir zusammen und dann haben wir noch nie keine Lösung gefunden.
Sehr gut.
Über die Jahre 35, hast du vorhin gesagt, gell? Habt ihr zahlreiche Auszeichnungen erhalten in ganz unterschiedlichen Bereichen. Würdest du sagen, du hast darauf hingearbeitet oder ist es einfach durch eure Umtriebigkeit so nah wurde, sagt der Schwabe, so entstanden?
Also ich sage es einmal, über 90% von den Preisen bin ich überrascht gewesen, dass man mich da Kind hat auf der Alp und 10% hast du vielleicht einmal was dazu beitragen. Mhm. Und das ist das, was mich dann eigentlich auch ein bisschen stolz macht, dass das nicht irgendwo her, dass du da irgendwo Geld zahlen musst oder sonst was, sondern dass man das im Grunde genommen so kriegt hin von im Grunde genommen der Kundschaft, von den Elbler oder von der Bevölkerung.
Mhm. Sind die Auszeichnungen in erster Linie, haben die auf die Bekanntheit eingezahlt und ist es für das Image von Bäckerbeck wichtig oder sind sie auch im Betrieb selber ein gutes Instrument für eine Qualitätssicherung?
Ich sage es mal so, das spielt alles eine Rolle. Und für mich ist das zuerst mal auch wichtig, nicht bloß für mich, sondern für den Betrieb und für die Mitarbeiter. Wir waren gestern am Festzug, haben wir teilgenommen im Ort bei uns in Böhringen. Und da sind gestern Abend zwei Mitarbeiter zu mir hergekommen und gesagt, Chef, wir sind richtig stolz, dass wir zu der Bäckerfamilie gehören. Da? Und das ist im Grunde genommen das, was mir am meisten gibt und was mich dann auch glücklich macht als Unternehmer. Da? Weil da sind sehr viele mitgelaufen von unseren Mitarbeitern. Danach wird gerne noch mehr mitgelaufen, weil das war so gigantisch, so gute Stimmung in dem Festzug drinnen. Und wenn dann ein Mitarbeiter kommt und der das sieht, was willst du mehr? Und auch die Kundschaft, die dort ist, die von der ganzen Alp gekommen ist und gesagt hat, wir sollen doch auch dort bei Ihnen eine Filiale machen und unsere Beggis ist etwas Besonderes und gut. Und ja, also da ist dann einmal schon das Wasser in die Augen geschossen.
Sehr schön. Beggis sind eure Brötchen, die eigenen, gell?
Genau, richtig.
Und du hast vorher erzählt, greifen wir ruhig auf, dass da war keine Zeit für eure Mitarbeiter zum Schwätzen. Die haben wirklich geschafft. Wie viel Essen habt ihr raus? Sag's nochmal.
Also im Grunde genommen nicht mir, sondern das hat die Feuerwehr dort gemacht und die Vereine. Und auch das macht mich stolz. Wir Elbler wissen, wie wir schaffen müssen und nicht schwätzen. Und die haben gestern 3.500 Essen allein vor dem Festzug rausgehauen. Und wenn du dann siehst, dass zwei Ortschaften weiter dann einfach Leute da sind, von Hülbe, der Skiclub, und hilft dann dort einmal fest. Und das ist das, was uns Elbler auszeichnet. Wir schwätzen nicht, sondern wir schaffen und wir sind da, wenn es gilt. Mhm. Und da bin ich richtig stolz drauf, ein Elbler zu sein.
Das geht ja noch aber auch weit drüber hinaus, was man sonst schon im Betrieb schafft. Das gehört ja dann drumherum dazu.
Richtig.
Ist es dann schwierig für dich? Man weiß ja, dass Nachwuchs für das Handwerk allgemein oder auch für das Bäckerhandwerk ja schwierig zu finden ist. Helfen da solche Auszeichnungen oder solche Veranstaltungen auch, dass man junge Leute findet, die das selber noch ausüben wollen, die dazugehören wollen?
Also ich sage es mal so, so Auszeichnungen kriegt man sicherlich wieder junge Leute. Es ist aber halt sehr, sehr schwierig, im Grunde mal junge Leute zu kriegen, die mal motiviert sind. Aber ich muss auch Lanze brechen für die Jungen. Es gibt in Zwischenzeit wieder Junge, denen richtig Spaß dran. Und wenn man jetzt einfach Walter zu dir geschwind umgegangen, ich habe eine Mitarbeiterin, meine Marie, die macht im Moment das duale Studium für Food Management bei mir und die schafft mit einem Ölfreund zusammen vom Donaubergland und die zwei haben zum Beispiel jetzt vor 14 Tagen zusammen ein Projekt gemacht und das ist das, was mich stolz macht. Das habe ich einfach machen lassen und die zwei haben es wunderbar gemacht. Ich bin dort nachgefahren, wunderbar durchs Donautal. Habe ich mal genossen.
Da ist auch schön.
Da ist auch schön, widerspreche ich gar nicht. Und das sind die Sachen, wo mich stolz macht. Und dann habe ich Mitarbeiter, ich sage es mal so, wir haben jedes Jahr über 30 Mitarbeiter, die bei einem Jubiläum dabei sind, bei einem Firmenjubiläum oder wie lange sie da sind. Und die längste Mitarbeiterin ist beim Bäckerbeck 44 und dann geht es, wir haben etliche über 30 Jahre. Und das sind im Grunde genommen die Säule vom Bäckerbeck. Und das ist auch der Wert vom Bäckerbeck. Und ein Spruch von mir ist, der, der beim Bäckerbeck das erste Jahr überlebt, der geht beim Bäckerbeck in Rente.
Sehr gute Prognose. Ich möchte zurückkommen zum Getreide. Das eine ist ja, das anzubauen, aber das muss ja dann im Alltag integriert sein und es muss ja funktionieren. Du musst ja richtig backen können. Ja. Und da will ich die Kooperation mit der Uni Hohenheim ansprechen. Du machst mit dem Professor Longin Backmarathons. Ist das richtig?
Richtig.
Was müssen wir uns darunter vorstellen? Ihr testet verschiedene Getreidesorten?
Wir stellen uns immer ein Thema und wir zwei sind ja rein zufällig mal zusammengekommen und haben dann gemerkt, dass wir die gleiche Interesse haben. Und wir haben ja bei uns im Land die Uni Hohenheim, wo eine gigantische Uni ist und Schätze hat, und die Schätze werden gar nicht abgegriffen. Und mit dem Friedrich Longin habe ich dann angefangen, damals den Dinkel zu testen, was für Dinkelsorten gibt und was man Wert legen muss. Dann haben wir 40 Weizensorten gehabt, wo wir in zwei verschiedene Anbauregionen anbaut haben, also im Ostdeutschland und in Westdeutschland, und habe dann viele Erkenntnisse daraus gezogen, was für mich wichtig ist als Bäcker, wo ich als Bäcker nie dahinter gekommen wäre. Genauso ist es für den Friedrich wichtig gewesen, damit er das Backen versteht. Und man kann das wirklich so sagen, wir haben auch die Bäckerbranche verändert mit der Teigruhe. Mhm. Wir haben im Grunde das festgestellt mit den Foodmaps hier bei uns in der Backstube. Und darauf bin ich eigentlich auch stolz, dass wir da eine gewisse Revolution gemacht haben fürs Bäckerhandwerk, und heute hat jeder Teigruhe.
Teigruhe, genau.
Und das ist doch schön, da bin ich stolz drauf.
Ja, ist da auch schon mal eigentlich so ein Experiment völlig schief gelaufen?
Ja, wir haben den Buchweizen, wollten wir im Jahr zweimal aussehen. Klappt nicht immer alles beim Bäckerbäck, aber ja, aus Fehler lernt man. Und auf Schwäbisch gesagt, die haben schon so viel Scheiße gebaut, dass ich inzwischen weiß, wie es geht.
Was treibt dich an nach 35 Jahren, nach so langer Zeit, dass du sagst, und das mache ich konstant und immer wieder Neues auszuprobieren?
Ich kann den eintönigen Quatsch gar nicht brauchen, und ich bin einer, der mal was bewegen möchte und möchte es mit Leuten bewegen und mit Regionen bewegen. Und das ist das, was mich antreibt, und ich möchte gerne Spuren hinterlassen. Also das ist das, was mich glücklich macht. Ich helfe vor allem auch jetzt junge Leute. Ich habe 3 Töchter, wo ins Unternehmen kommen, und einen Schwiegersohn. Das ist schon eine große Aufgabe, aber auch, ich helfe auch andere junge Leute, die muss ich selbstständig machen. Und das freut mich einfach. Und wenn die dann Erfolg haben, dann bin ich der Glücklichste. Also ich bin gestern wirklich, wo ich das gesehen habe in meinem Ort, nochmal zurückgekommen auf den Festzug, auf das Ganze. Mir ist wirklich das Wasser ins Auge gekommen gestern Abend, weil man hat immer gesagt, Beringer können nicht so feiern, aber das war so ein gigantisches Fest, und die Mithilfe vom Ort, von der ganzen Region dort, war einfach gigantisch.
Ja, gerade in der jetzigen Zeit, das berührt einfach. Ja. Wir haben das in Teilen verlernt über eine gewisse Zeit, und das jetzt wieder zu haben, ist unglaublich wichtig.
Ja, aber da sieht man ja auch, was, wie wichtig die Vereinskultur auf den Dörfern ist, und dieser Zusammenhalt. Und das ist natürlich schon auch Schwäbische Alb.
Ja,
absolut. Du hast in einer Reportage, ich komme mal zum Vertrieb, da machst du was ganz Außergewöhnliches in unserem Magazin Alblust. Das ist die Ausgabe gewesen. Winter 2017 haben wir dir eine große Reportage gewidmet. Und da ist ein O-Ton von dir. Mal gucken, ob du drauf kommst, wo ich hin will. Beim Getreide sind wir altbacken, aber sonst gehen wir mit der Zeit. Und das war bezogen auf die Brotpakete.
Richtig.
Sag mal, man kann das immer noch, ne? Man kann online bei euch Brotpakete ordern.
Richtig. Ich sag's mal so, ich beobachte den Markt und mir googelt, was für Trends gibt. Also ich bin auch da immer in Unruhe, weil es verändert sich ja was. Und Beispiel 1991 war es bei mir so, da habe ich gewiss mal im Jahr 2000 bin. Aber ich kann heute nicht sagen, wo ich nächstes Jahr bin, weil alles so schnell ist. Und das darf man einfach nicht verpennen. Und da müssen wir mit der Zeit gehen. Und ich habe dann einfach mal einen Online-Shop aufgemacht, wo du ein bisschen Geld übrig gehabt hast. Hast du gedacht, jetzt sollst du ein bisschen was ausgeben, dass du wieder was hast zum Abschreiben. Dann machen wir einen Online-Shop. Dann haben wir in der Woche ein Paket verschickt. Ja, in Ordnung, war erfolgreich. Dann, es wurden aber immer mehr. Und dann kam Corona. Und alle hinauffangen jammern. Und ich habe meinen Online-Shop gehabt. Und wir haben dann in Corona mal in der Weihnachtszeit über 1200 Pakete ausgehauen am Tag. Und ja, also ist vor allem in der Weihnachtszeit durch unsere Stollen und durch unsere Lebkuchen. Schnitzbrot sind wir da sehr bekannt, wo wir sehr viel verschicken. Aber wir verschicken jetzt gerade im Moment in der Woche auch zwischen 50 und 100 Pakete Brot und Brötchen.
Finde ich voll spannend. Wie stellt ihr sicher, dass das frisch ankommt? Und sag mal, wo bestellt es jemand? Also was weiß ich, sitzt da jemand in Hamburg, der war mal hier im Urlaub und sagt, das war so gut beim Bäckerbäck, das will ich auch in Hamburg genießen?
Also wir verschicken das in ganz Deutschland, auch nach Österreich. Und das sind im Grunde von der Privatperson bis zum Gastronomen ist da alles dabei. Und das schalte ich mir hin, irgendwo auf einer Insel da oben in der Ostsee, kriegt einer jede Woche ein Brotpaket. Die kriegt im Grunde mal 4 Brote von uns in Dauerbestellung.
Und wie kommt das frisch an? Wie geht das?
Wir packen das heute, verschicken das heute und ich sage es mal, durch die DHL funktioniert es das eigentlich, dass das am nächsten Tag geliefert wird.
Okay.
Und dann ist halt auch noch wichtig, die Qualität von unseren Produkten. Mhm. Wir haben im Grunde mal die lange Teigruhe. Und wenn du die Teigruhe hast, unsere Biggie-Wegle, wenn du das dann am nächsten Tag oder übernächsten Tag dann nochmal kurz in den Ofen reintust, schmeckt das wie frisch.
Super.
Das ist ja dann auch wie Botschafter von der Schwäbischen Alb. Dann bist du ja auch Genussbotschafter fürs Land.
Genau, und genau.
Genau, das sind so Sachen, weil Genuss, wie ich gesagt habe, es muss schmecken, aus der Heimat kommen. Wenn es bio ist, ist super. Und deshalb ist für mich im Grunde genommen Genuss das Wichtigste.
So, jetzt haben wir noch eine Rubrik Gefährliches Albwissen, heißt das. Also nicht Halbwissen, sondern Albwissen. Und ich bin gespannt, ob du das beantworten kannst, Heiner. Wie viele Bäckereien gibt es in Baden-Württemberg?
Oh, das ist im Moment schwierig zu beantworten. Das weiß ich aktuell nicht, aber ich weiß, dass wir irgendwo noch so 6.000 Bäckereien in Deutschland sind und dass wir uns in den nächsten Jahren halbieren werden und dass wir da noch etliches Bäckersterben hin. Und das ist auch so was, was mich im Grunde genommen sehr beschäftigt.
Ja, das wäre nämlich die nächste Frage. Wie viel gibt es denn in 10 Jahren noch?
Ich sage es mal einfach so. Der Markt regelt sich ja immer irgendwie wieder von selbst und man kann in Zwischenzeit erkennen, gewisse große Bäckereien verschwindet oder werden zusammengefasst zu einer noch größeren Bäckerei. Und wir haben viele kleine Bäcker, die jetzt wieder kommen und ihre Daseinsberechtigung hin und eine sehr gute Qualität machen. Und zwar nicht das volle Programm und auch nicht die Öffnungszeit dahin, aber die muss am Markt in Zukunft auch eine Chance haben. Und das wird im Grunde mal so ein bisschen, ich sage es mal so, das sind viele Lebensmittelbereiche. Man tut nicht mehr das breite Portfolio haben. In der Konditorei gibt es auch eine, die dann bloß Kuchen machen oder so. Und die haben eine gewisse Daseinsberechtigung und wird sicherlich auch in Zukunft erfolgreich sein.
Du hast ja auch noch ein Projekt, die Albzeit oder Halbzeit. Das passt ja auch zum Albwissen. Und
richtig.
Das ist ja noch so eine besondere Partnerschaft. Die hast du ja mit dem Metzger Ludwig Feilerschmidt, der ja auch weit bekannt ist und gute Qualität hat. Das habt ihr in Merklingen aufgebaut. Das ist ja eigentlich an der A8 keine Raststätte, sondern es ist eigentlich ein Genussort geworden. Wer macht bei euch da Halt?
Also da ist im Grunde genommen Regionale sind dort und natürlich die Leute von der Autobahn. Und ich sage es mal so, der Stammkunde kommt zu mir in Lader jeden dritten Tag und an der Autobahn jede dritte Woche. Ich mache mir immer Gedanken, unsere Innenstadt sterben. Also unsere Politiker, meine sie eine Ahnung, die machen unsere Innenstadt tot. Weil Auto raus und alles raus und Leber raus und dann ist so in der Stadt schön. Und dann habe ich gesagt, Heiner, so kann es nicht weitergehen. Wir müssen irgendwo dort noch mal die Leute sehen. Und dann habe ich einen Freund, der hat gut geheiratet, der hat eine Landwirtschaftstochter geheiratet und die in der oberen Merklinge dann ein Fleckle gehabt. Und dann hat er gesagt, Heiner, da kannst du nachbauen. Dann habe ich gesagt, wunderbar. Und dann haben wir angefangen, da wollen wir eigentlich bloß eine Bäckerei mit einem Kaffee nachbauen. Und dann haben wir gesagt, nein, das ist zu kurz gedacht. Wir müssen da wirklich die Schwäbische Alb präsentieren, weil über die Autobahnausfahrt Merklinge kommen so viele Besucher auf die Schwäbische Alb und fahren an der Schwäbischen Alb vorbei. Da müssen wir einen Genusstempel von der Schwäbischen Alb hinbauen. Wir haben eine Markthalle dabei mit Bäckerei und Metzgerei vom Ludwig. Wir haben die regionale Produkte dabei, vom Wein bis zum Öl. Eigene Produkte bis zu den Linse, Spätzle, alles das, was im Schwabenländle gibt. Und natürlich dann auch noch unsere schwäbische Gastronomie, wo da auch sehr gut läuft. Und auch das machen wir dann alles regional. Und das ist uns einfach wichtig. Und ist in Zwischenzeit funktioniert hervorragend. Wir haben mitten in Corona aufgemacht. Jeder hat gesagt, ich überlebe das nicht. Aber in Zwischenzeit wissen wir, dass das funktioniert.
Es ist ja mittlerweile eine Landmarke geworden da oben, ja, das muss man richtig so sagen. Und es ist wirklich dann, so wie es auch im Tourismus ist, das Produkt entscheidet. Und ja, die Liebe gehört genau am Ende auch auf der Schwäbische ja Alb durch den Magen.
Richtig. Und wenn du sowas aufmachst, dann machst du es nicht im Geld wegen oder im Verdienst wegen. Das ist nachher die Pflicht, sondern du möchtest da wirklich Spuren hinterlassen. Und für mich ist einfach, wir haben so viele Macher auf der Alb, muss Spuren hinterlassen und da bin ich richtig stolz drauf. Aber in dem Bereich sollte man einfach nochmal ein paar andere Anker setzen. Das wäre dann schön. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das auch schaffen.
Also ich habe selber dort auch natürlich nach Rückkehr aus dem Süden mehrfach Halt gemacht. Ich meine sogar, mir wäre aufgefallen, dass die Menschen, die da rasten, klar, die versorgen sich direkt, also sie haben direkt ein Hüngerle vielleicht, aber sie nehmen was nach Hause und nehmen sich mehr Zeit als an anderen Raststätten. Irgendwie nehme ich das entschleunigter wahr, die Leute, die zu euch kommen. Hast du den Eindruck auch? Hast du da mal drauf geachtet?
Richtig, es gibt auch beide Sorten. Gell? Mhm. Also es gibt Leute, die lassen sich dann da drinnen fallen und bewundern das, was wir dort hingestellt haben. Und sind begeistert. Und logisch, dann gibt es auch die, die man dann schön pressieren, denen aber wichtig ist, dass sie was Gutes essen und was Gutes mitbringen, die man irgendwo im Berufsstress sind. Aber die, die dann zum Frühstück kommen oder zum Mittagessen, die verweilen dann oft sehr lange. Und das ist auch das Schöne. Und ich jedes Mal, wenn ich dort bin und durchlaufe, kriege ich immer positive Resonanz. Also für mich ist das im Grunde genommen Balsam auf die Seele und das ist das, was mich antreibt, da weiterzumachen.
Weihnachten ist immer Heiner. Jetzt ja tun wir mal geschwind so, als wären wir kurz davor. Meine Oma hat fantastische Christstollen gebacken. Mhm. Ich sehe die noch in ihrer kleinen Küche, 60 Stück. Also da gab es echt Bestellungen aus dem Flecke, in dem ich groß geworden bin. Bei ihr, ihr könnt es aber auch. Und zwar eine unglaubliche Sortenvielfalt, aber unter allen Sorten sticht der Wimsener Höhlenstollen schon raus. Und das ist noch so eine Partnerschaft, aus der das, glaube ich, entstanden ist oder eine Idee. Und da wollen wir was drüber wissen natürlich. Also es geht um Hayingen, es geht um Deutschlands einzige befahrbare Schauhöhle. Die steht in Wimsen-Hayingen, Nähe Zwiefalten. Wie kam es dazu, Heiner?
Ja, der Johannes Dress, ein Freund von mir, leider nicht mehr da, Ludwig Feilerschmidt und der Gerhard Stotz, wir haben und alle zweimal im Jahr, kann man sagen, haben wir zusammen einen Ausflug gemacht und dann sind wir im Mai, sind wir dann mal in Wimsen gelandet. Der Johannes hat gerade mit seiner Familie die Wimsener Höhle übernommen und Gasthof dazu und da sagt der Johannes zu mir, Heiner, ich brauche da noch etwas, weil ich im Winter aufmachen möchte, den Gasthof. Du hast doch immer gute Idee. Dann haben wir da ein bisschen gesponnen. Dann ist der Daniel gekommen, irgendwann nach einer halben Stunde und sagt, er hat auch ein Boot, das ist nicht durch den TÜV gekommen. Weil wenn 10 von meiner Kategorie drauf gesessen sind, hat es einen arg Tiefgang gehabt. Da. Und dann hat sich eigentlich das dann ganz schnell ergeben. Und dann haben wir gesagt, komm, wir packen die Stollen im Mai, haben dann die Stollen reingefahren in die Höhle und haben mal geguckt, was passiert. Nach 8 Tagen haben wir es rausgezogen und haben gesagt, sie werden im Grunde genommen feuchter. Nach 14 Tagen haben wir gemerkt, dass sie auch die Wasseramseln mögen. Dann haben wir sie sauber verpackt mit luftdurchlässiger Folie und haben noch, wir sagen jetzt, so einen Hasenstall drüber gebaut. Ja, und das hat dann funktioniert und dann haben wir den Wimsener Höhlenstollen dann erfunden und mit dem Helmut Bachschuster habe ich dann jemanden, der mir jedes Jahr Recherche betreibt und uns eine tolle Geschichte dazu macht. Das ist eine limitierte Auflage. Da. Und wir haben da jetzt schon wieder 600 Stollen verstellt für dieses Jahr, wo wir die noch nicht einmal produziert haben.
Bestellt ja schon, vorbestellt
schon jetzt schon. Vorbestellungen, ja. Und durch das sind wir eigentlich auch in das ganze Stollengeschäft reingekommen. Und wir machen heute fast 20 Tonnen Stollen im Jahr, was für einen schwäbischen Bäcker nicht ganz schlecht ist.
Eben, der nicht in Dresden daheim ist. Vielleicht noch ganz kurz, das Wasser kommt von der Zwiefalter Aach, hat glaube ich ganzjährig 7-8 Grad ist dieses Klima.
Hohe Luftfeuchtigkeit,
ganz wunderbar. Und vielleicht noch schön aufgelöst, Stotz, Münsinger Stadtschäfer, dann Johannes Dress, Vater von den Dress-Brüdern, Inge Dress, Ehemann, kennen auch wirklich sehr, sehr viele, die auf der Schwäbischen Alb sich ein bisschen umtreiben und gucken. Richtig. Und die erkunden, die kommen an den Dressbrüdern auch nicht vorbei. Ja, heute Wahnsinns-Ausflugsziel auch. Ne? Also die Wimsener Höhle, Wimsener Mühle, unglaublich. Kulturspot, Kultur, auch wieder so ein Verein.
Ja, Alter. Man sieht dann natürlich auch dieses Netzwerk, was du hast, das ist schon klar. Ja. Aber jetzt haben wir nur ein paar Halbsätze für dich überlegt, die wir abwechselnd dir in den Mund legen. Und du sollst dann ergänzen. Die besten Ideen für neue Brotsorten kommen mir
bei Nacht.
Kein Land der Welt hat mehr Brotsorten wie Deutschland. Um das zu erhalten, müssen wir
die Rohstoffe nützen, die wir auf der Alp hin, die Partnerschaften nützen, die wir auf der Alp hin und einfach weiter kreativ sein. Ja.
Und wenn ich in der Landwirtschaft das Sagen hätte, würde ich
Subventionen abschaffen und die Landwirte unterstützen, die man heute auf Qualität legen und nicht auf Subventionen.
Heiner, wir können dich unmöglich gehen lassen, ohne nach der Zukunft von Bäckerbeck zu fragen. Wie viel Energie hast du selber noch?
Das sieht man ja.
Wir sehen es, aber die Hörer, denen ist jetzt der Blick nicht erlaubt auf den Mann aus Schrot und Korn. Steht denn euer Plan schon? Wie übergibst du? Wie geht's weiter?
Also, ich möchte nicht schaffen bis 80, aber ich bereite mich noch nicht auf den Ruhestand vor. Ich habe 3 Töchter und einen Schwiegersohn und habe inzwischen auch Enkel. Und die 3 Töchter und den Schwiegersohn führe ich jetzt auf die Selbstständigkeit hin. Wenn sie mich brauchen, werde ich weiter da sein für sie. Ich sage immer, ich werde dann vielleicht Außenminister bei ihnen. Da, das ist ein bisschen einfacher hin. Und wenn sie mich rausschmeißen, dann machen wir wieder selbstständig. Da, das haben jetzt schon angedroht. Da, und ja, weil Schaffen ist doch schön und was bewegen ist noch schöner. Und es gibt keinen besseren Fleck wie unsere Alp. Und das schwätze ich über die ganze Alp noch. Ich selbst als 100%iger Elbler habe die schönste Flecke immer noch nicht immer alle gesehen. Und das macht mir allemal ein bisschen traurig.
Da kommen wir gleich noch dazu. Verrätst du, doch jetzt stelle ich die Frage, den Hörerinnen und Hörern dein Alter?
Na, wie über 60.
Gut.
Ja, und wir haben so viel über deinen Betrieb erfahren. Können die Hörerinnen und Hörer eigentlich nach Röberstein-Böhringer kommen und bei der Herstellung zuschauen?
Wir haben das jetzt wieder aufgemacht. Wir haben jetzt wieder Besichtigungen machen bei uns in der Backstube. Ja, da habe ich jetzt meinen Bäckermeister, einen sehr guten Bäckermeister, der das macht. Das mache auch ich, beziehungsweise mein Schwiegersohn. Und da freuen wir uns im Grunde mal. Und da können wir eigentlich alles zeigen. Und da sind wir authentisch. Und das ist mir einfach wichtig.
Du hast es angesprochen. Du bedauerst, dass du noch nicht auf der Schwäbischen Alb überall warst. Also es gibt auch für dich echt noch weiße Flecken. Wo möchtest du denn, wenn du eine zeitliche Lücke hast, als nächstes unbedingt hin? Was möchtest du dir anschauen?
Ach, ich war jetzt im Donaubergland, muss ich jetzt einfach schön sagen, Werbung machen für den Walder und da habe ich mein Cabrio dabei gehabt und da habe ich jetzt eine wunderbare Strecke gesehen mit dem Cabrio. Ja, der Walder jetzt sicher, der wird jetzt lieber, dass ich mit dem Wandertät oder mit dem Fahrrad, aber dort in der Ecke gibt es wirklich noch Flecken, wo ich noch nicht gesehen habe. Oder auch in der Heidenheimer Ecke, in Zang, bei Wittmanns und so ein Schwarz, das sind einfach, da hast du dann Ruhe. Da? Also und wir haben ja auf der Alp ruhige Ecke, wir haben lebhafte Ecke, wir haben bewegte Städte und das ist einfach das Schöne, die Abwechslung, die was
Vielfalt,
wir hier,
ja.
Die Vielfalt.
Ja.
Und da bin ich einfach dankbar und auch die Menschen, wo wir dort hin und eigentlich der Elbler, wenn man kennt, ist schon verdammt herzlich.
So ist ja. Heiner, glaube, wir sind am Ende jetzt unserer Folge angelangt und ich darf mich für das Donaubergland und für den Schwäbischen Albtourismus bei dir schon mal bedanken, dass du gekommen bist, so früh am Morgen und dass wir mit dir dieses tolle Gespräch führen konnten.
Herzlichen Dank. Schön, dass ihr da sein durfte und wieder was beitragen haben für die Schwäbische Alb.
Heiner, auch von mir ganz großes Dankeschön. Toll, diese Umtriebigkeit, man müsste die Augen noch dazu sehen von ihm zum Podcast. Die leuchten einfach. Toll, dass du da warst.
Ja, und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen wir einfach vielen Dank. Die nächste Folge von Sag bloß, der Schwäbische Alb Podcast, ist Freitag in 2 Wochen auf allen gängigen Plattformen abrufbar. Wir freuen uns, wenn Sie wieder reinhören.
Sag bloß! Der Schwäbische Alb-Podcast. Alb. 100% Alb.
traumhafte Ausflugsziele, außergewöhnliche Menschen, herrliche Fotos und tolle Restauranttipps. Lesen Sie die Alplust, das Magazin über die Schwäbische Alb. Jetzt im Handel und im Abo. Traumhafte Ausflugsziele, außergewöhnliche Menschen, herrliche Fotos und tolle Restauranttipps. Lesen Sie die Alplust, das Magazin über die Schwäbische Alb. Jetzt im Handel und im Abo.
Lust auf einen Kurztrip? Rauf aufs Rad, rein in die Wanderschuhe. Die Schwäbische Alb überrascht mit Albtraufkante, Wacholderheiden und Streuobstwiesen. Zwischen Felsen und Höhlen warten Glücksmomente. Finde deine Outdoor-Auszeit auf schwäbischealb.de.